Ja, wie Philipp heute vorhin in der Begrüßung schon gesagt hat, wir hatten letzten Mittwoch ein Treffen, wo wir uns gemeinsam Zeit genommen haben, um gemeinsam auf Gott zu hören und eben auch zu hören, was er vorhat in den nächsten Wochen mit der Gemeinde. Und es gab mehrere Eindrücke dazu, dass es Menschen in der Gemeinde gibt, die Wunden haben oder auch Verletzungen oder auch Narben. Und das hängt mit Beziehungen zusammen. Und dadurch sind Bitterkeit oder Risse in Beziehungen entstanden, was man jetzt so im Untergrund erstmal nicht sieht, aber es ist trotzdem noch da. Und wir hatten den Eindruck, dass Jesus daran möchte und dass er Heilung bringen möchte. Er ist der König und das war auch nochmal so ganz stark, so dieses, dass er in unserer Mitte regieren soll, dass er es ist, um den es geht. Dass er in der Mitte unserer Gemeinschaft ist, aber auch in der Mitte von jedem einzelnen Leben persönlich, auch in der Mitte von unserem Innersten. Er als König ist derjenige, der, wenn er einzieht in unser Leben, in unsere Gemeinschaft, der dann Veränderung schafft. Und manchmal ist es ja nach außen hin auch bei einem gesunden Baum so, dass man erstmal nicht sieht, dass was nicht in Ordnung ist. Aber manchmal ist es so, dass eine der Wurzeln krank ist und dann braucht es eben Reparatur oder Heilung, tiefere Heilung. Und wie Philipp das schon gesagt hat, wir werden uns in den nächsten Wochen mit Bäumen beschäftigen und auch mit den Themen Bitterkeit, Versöhnung. Ja, ich denke, das ist ein Prozess, das ist nicht von heute auf morgen getan, auch nicht mit einer Predigt, sondern wir möchten da wirklich tiefer einsteigen und laden euch ein, mitzumachen, euch mit auf die Reise zu begeben in einen Prozess der Veränderung. Es fängt bei uns selbst an und ich bin gespannt, was Gott vorhat. Ihr dürft uns auch gerne in diesem Prozess im Gebet begleiten. Die heutige Predigt ist, wie gesagt, ein Anfang und es geht um die Bäume im Wald. Und der Baum als Bild hat ja verschiedene Aspekte, zum Beispiel die Wurzeln, eben der Wald, die Wurzeln, der Baumstamm, die Früchte und die Samen. Und es gibt vieles, was man gut ins eigene Leben übertragen kann. Und wir werden uns in den nächsten Wochen so ein bisschen an diesem Bild entlang hangeln. Vom Wald über die Wurzel zum Stamm bis hin zu den Früchten. Heute, wie gesagt, geht es um die Bäume im Wald. Es geht um das Miteinander der Bäume. Und es geht im übertragenen Sinn um das Miteinander in unserer Gemeinschaft. Philipp hat es schon gesagt und ich wusste das vorher nicht. Bäume können miteinander reden. Und dazu gibt es ein kleines Video, was wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Faszinierend. Es ist faszinierend, wie komplex diese unsichtbare Kommunikation ist in der Natur. Und es lässt sich auch manches davon auf das menschliche Miteinander übertragen. Zum Beispiel dieses gegenseitige Raumgeben, dass damit genug Platz für alle da ist. Oder der Befall, also diese von Schädlingen, wo dann der eine Baum den anderen warnt, um ihn zu schützen. Und Kommunikation ist ja auch nicht immer unter uns sichtbar. Manchmal findet das auf mehreren Ebenen statt. Und da gibt's irgendwas, was so unsichtbar mitschwingt. Da ist irgendwas, was so in der Luft liegt und da wird unsere innere Haltung mittransportiert. Das ist so etwas wie dieses WLAN, diese unsichtbare Kommunikation. Oder es gibt die Kommunikation über Dritte. Bei den Bäumen sind das die Pilze und bei uns sind das manchmal Mitmenschen, die die Kommunikation transportieren. Sind auch Fehlerquellen mit verbunden. wenn die Kommunikation über Dritte geht und nicht auf direktem Weg, weil der andere vielleicht zu weit weg ist. Und dann gibt es die Kommunikation über die Wurzeln. Das ist eine interessante Sache, weil die Wurzeln, die kommunizieren so miteinander, dass auch da, wie soll ich das sagen, das ist so ein bisschen so dieses, wie die es im Video beschrieben haben, dass Nährstoffe, wenn ich das richtig verstanden habe, gemeinsam angezapft werden, aber man lässt sich eben, wie gesagt, der eine tritt einen Schritt zurück, dass der andere diese Nährstoffe eben auch bekommt. Fand ich ganz spannend. Ja, im Miteinander ist es so, dass wir manchmal auch anecken, weil man eben sich vielleicht zu nah gerückt ist und dann auf einmal merkt, ups, der andere ist doch ganz anders als ich. Und manchmal gibt es Missverständnisse, manchmal gibt es Prägungen, die sehr unterschiedlich sind und auch ganz unterschiedliche Erwartungen. Und heute geht es darum, mit welchen Erwartungen wir in eine Gemeinschaft hineinkommen. Und ich habe jetzt hier ein Band mitgebracht und vielleicht magst du, Philipp, mal nach vorne kommen und noch irgendjemand anderes. Mag noch jemand nach vorne kommen und das Band festhalten? Super. Kann der eine in die Hand nehmen, das andere der andere. Das sind zwei Schnüre und ihr nehmt beide Enden jeweils in die beiden Hände. Sehr gut. Was ihr jetzt seht ist, da ist zwar eine Verbindung, aber die Verbindung ist verknotet. Und das sieht schon so aus, als ob das unlösbar ist. Seht ihr eine Möglichkeit, wie man es doch lösen kann? Ziehen. Wenn jetzt mal jeder von euch einen Schritt zurückgeht und feste zieht, wunderbar. Und manchmal ist es so, dass Dinge, die unlösbar scheinen, sich auflösen, wenn jeder mal einen Schritt zurückgeht, auch in seinen Erwartungen. Ganz herzlichen Dank, ihr beiden. Und das ist manchmal in der Gruppe so, dass wenn ich das Gefühl habe, es ist wie verknotet und ich schaue einfach mal von außen auf das Problem. Ich trete einen Schritt zurück von meinen Erwartungen zurück und der andere macht das Gleiche, dann löst sich manches auf. Und das ist wunderbar. Ich möchte heute auf vier verschiedene Erwartungshaltungen eingehen. Und die erste ist, dass alle in der Gemeinde meine Freunde sein sollen. Schließlich fordert uns die Bibel ja zur gegenseitigen Liebe auf. Alle in der Gemeinde sollen meine Freunde sein. Das ist die erste Erwartung. Und ich muss dazu sagen, ich habe diese vier Punkte ganz bewusst übertrieben. Aber vielleicht findet sich der eine oder andere doch ansatzweise in einer der Erwartungen wieder. Und jetzt ist es so, dass es seit es Facebook gibt, haben sehr viele, viele Freunde. Der Begriff hat sich etwas verändert. Aber wenn ich jetzt mit der Erwartung in die Gemeinschaft gehe, dass ich dort auch sofort Hunderte von Freunden habe, dann werde ich früher oder später enttäuscht. Vielleicht gehe ich auch in die Gemeinde und denke, hier finde ich den einen oder die eine oder die Clique, die mich auch aus meiner Einsamkeit so ein bisschen erlöst. Das führt früher oder später zu einer Enttäuschung. Weil es ist so, Freundschaft kann man nicht einfordern. Weder im sonstigen Leben noch in der Gemeinde. Es gibt Menschen, die sind vielleicht miteinander befreundet. Die einen, die haben mehr miteinander zu tun, die anderen eben weniger. Manche haben ähnliche Interessen. Aber wie gesagt, man kann es nicht einfordern. Und wenn ich dann einen Schritt zurückgehe und ich lasse die Erwartung los, dass Menschen mit mir befreundet sein sollen, entwickelt sich manchmal, überraschenderweise, doch die eine oder andere Freundschaft, wo man es vielleicht nicht gedacht hätte. Aber es ist gut, die Erwartung daran loszulassen. Zweite Erfahrung. Erwartung. Alle müssen wissen, wie es mir geht und was ich gerade mache. Schließlich fordert uns die Bibel zur Anteilnahme auf. Erwartung, dass alle wissen müssen, wie es mir geht. Mittlerweile gibt es tatsächlich erschreckend viele Menschen, die in den sozialen Medien ihr ganzes Leben teilen. Was sie essen, was sie trinken, was sie anziehen, was sie gerade machen, wo sie gerade sind. Schnell noch ein Selfie. Vielleicht noch ein Foto vom Teller im Restaurant. Und manchmal wird der Hintergrund richtig kunstvoll inszeniert. Liebe Grüße vom Strand, vielleicht mit Sonnenschirm und Liege. Dass das im Sandkasten ist, sieht ja keiner. Und manchmal verschwinden die Grenzen zwischen dem, was wirklich ist, und dem, was man darstellt, Selbstdarstellung. Und dieser Hang zur Selbstdarstellung hat in den letzten Jahren zugenommen. Und wenn man mit der Erwartung in die Gemeinde kommt, dass das eine Bühne ist für die Darstellung des eigenen Lebens, dann wird man früher oder später enttäuscht. Weil zum gegenseitigen Anteilnehmen erfordert es auch das Zuhören, dass man nicht nur sich selber präsentiert, sondern dass man einander zuhört, dass man mitbekommt, wie es dem anderen geht. Und wenn man das kann, dann wird Gemeinschaft zu einem echten Geschenk. Wenn ich die Erwartung loslasse, dass alle an meinem Leben Anteil nehmen müssen, und wenn ich mir stattdessen ein paar vertrauenswürdige Leute suche, die in mein Leben reinsprechen. Und dann entwickelt sich eine gesunde Beziehungsfähigkeit und es entwickelt sich ein feines Gespür für eine angemessene Nähe oder Distanz. Die dritte Erwartung: Alle Abläufe müssen perfekt sein, denn damit ehren wir Gott. Und schließlich fordert uns die Bibel zur Heiligung auf. Es hört sich im ersten Moment so einleuchtend an, dass wir Gott ehren, indem wir die Dinge gut machen. Und Heiligung bedeutet ja, dass man sich nach dem Vollkommenen ausstreckt. Aber muss es deswegen perfekt sein? Und ganz besonders die Gottesdienste sind ja in der Gemeinde eine Quelle von Unvollkommenheit. Das hängt einfach damit zusammen, dass echte Menschen die Gottesdienste machen. Das fängt schon mit der Begrüßung an. Den einen ist es vielleicht zu lang, den anderen zu wenig geistlich, den dritten, die haben ein Problem mit den Masken. Dann geht's im Lobpreis weiter. Der ist vielleicht schief oder vielleicht ist die Liedauswahl blöd. Dann Technik. Technik ist eine Quelle der Unvollkommenheit. Da hat man es nicht nur mit echten Menschen zu tun, sondern auch noch mit Technik. Heute Morgen kam ich rein, haben die beiden mich angegrinst, haben gesagt, funktioniert nicht. Es hat aber funktioniert. Die haben mich nur ein bisschen auf die Schippe genommen, weil ich bin immer super vorbereitet, so mit allen Eventualitäten, was noch alles sein könnte. Aber ihr macht einen super Job. Das ist schon sehr, sehr klasse. Ja, es ist, ich habe viele Jahre selbst in der Technik mitgearbeitet und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das jedes Mal auch nervenaufreibend sein kann, wenn wieder irgend so ein Stolperstein dazwischen ist. Ist auch gut für die Technik zu beten, dass alles funktioniert. Ja, dann haben wir noch die Predigt und die ist sowieso nie perfekt. Was dem einen gefällt, das langweilt den anderen. Was für den einen ermutigend ist, bringt den anderen auf die Palme. Und was ist dann mit unserem Anspruch auf Vollkommenheit? Ich glaube, wir müssen uns von dieser Erwartung in der Gemeinde verabschieden. Weil wenn echte Menschen mitmachen, dann ist es nicht vollkommen. Menschen sind eine Quelle der Unvollkommenheit. Das ist einfach so. Und meistens lernen Menschen nur dazu, wenn sie Fehler gemacht haben. Großzügigkeit im Umgang mit Fehlern bringt Entspannung in unseren Beziehungen. Vierter Punkt. Ihr seht, es geht schon ans Eingemachte. Erwartung, alle müssen mithelfen, wenn ich eine Not sehe. Schließlich fordert uns die Bibel zur Hilfsbereitschaft auf. Manche Menschen haben ganz ausgeprägte Antennen für das, was getan werden müsste. Das heißt nicht unbedingt, dass sie immer selbst anpacken wollen, aber sie sehen einfach die Not. Und die Not überfordert sie und deshalb fordern sie andere auf, auch tätig zu werden, um die Not dann vielleicht gemeinsam abzuwenden. Das ist ein echtes Problem, weil dann kommt schon die nächste Herausforderung und wenn man das immer sieht, dann ist das schwierig. Weil es gibt zwar dann in jeder Gemeinschaft so ein paar wenige, die springen und sagen, ja klar, mache ich mit, sofort. Aber wenn die dann sehen, dass es immer die gleichen sind, dann ziehen die sich vielleicht irgendwann frustriert zurück. Warum sehen manche die Arbeit und warum sehen manche, was zu tun ist und andere sehen es gar nicht? Warum haben manche da ein dickes Fell oder einen blinden Fleck an dem Punkt? Und die Bibel fordert uns doch zur Hilfsbereitschaft auf. Warum halten sich die Leute da nicht dran und helfen mit? Und jetzt ist es ja so, dass in dem einen oder anderen Fall ist so eine Empörung ja auch wirklich gerechtfertigt. Aber unbewusst oder bewusst übt man damit Druck aus. Und wenn Druck kommt, gehen die Leute auf Abstand. Das bringt nicht so viel. Also wenn ich die Erwartung habe, dass der andere doch helfen muss, dann führt das dazu, dass der nicht wirklich gerne hilft. Aber wenn ich die Erwartung loslasse und wenn ich das, was ich tue, gern mache, dann werde erstmal ich innerlich wieder frei. Und diese Freiheit ist wichtig, weil meine Erfahrung mit Gemeindemitarbeit zeigt, dass Druck oder Appelle nicht unbedingt das Mittel der Wahl ist, um Menschen zur Mitarbeit zu motivieren. All diese Erwartungen, die vier, die wir jetzt genannt haben, die sind ja auch tatsächlich mit der Bibel begründbar. Aber es braucht eine Ausgewogenheit. Und Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Jesus lädt uns keine Erwartungen auf, die uns erdrücken. Manchmal verwechseln wir das. Wir denken, es ist Jesus, der eine bestimmte Sache von uns erwartet, aber eigentlich ist es so ein innerer Druck oder es ist eine äußere Erwartung, die uns da belastet.
Und dann hilft es, wenn man einen Schritt zurückgehen kann, damit sich der Knoten in der Kommunikation wieder auflöst. Es gibt noch was anderes, was uns in der Kommunikation frei machen kann. Und das beschreibt Dietrich Bonhoeffer in einem Buch mit dem Titel Entscheidungen. Dietrich Bonhoeffer ist ein Theologe, der in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gelebt hat und dort auch umgekommen ist, der ein evangelischer Pfarrer. Und das, was er hinterlassen hat, hat er zum großen Teil hat er das auch im Gefängnis geschrieben. Das sind wirklich Goldkörner. Ich habe das im Regal von meinem Vater gefunden und habe das irgendwann mal abgestaubt und mit Gewinn gelesen. Dietrich Bonhoeffer schreibt zum Thema Gemeinschaft Folgendes. Weil Christus zwischen mir und dem anderen steht, darum darf ich nicht nach unmittelbarer Gemeinschaft mit ihm verlangen. Wie nur Christus so zu mir sprechen konnte, dass mir geholfen war, so kann auch dem anderen nur durch Christus selbst geholfen werden. Das bedeutet aber, dass ich den anderen freigeben muss von allen Versuchen, ihn mit meiner Liebe zu bestimmen, zu zwingen, zu beherrschen. Steckt so viel drin. Christus steht zwischen mir und dem anderen. Raum geben, dass die Bäume tief verwurzelt sein können und sich nicht gegenseitig behindern. Den anderen freigeben. Das Zitat geht noch weiter. In seiner Freiheit von mir will der andere geliebt sein als der, der er ist. Nämlich als der, für den Christus Mensch wurde, starb und auferstand. Für den Christus die Vergebung der Sünden erwarb und ein ewiges Leben bereitet hat. Weil Christus an meinem Bruder schon längst entscheidend gehandelt hat, bevor ich anfangen konnte zu handeln, darum soll ich den Bruder freigeben für Christus. Er soll mir nur noch als der begegnen, der er für Christus schon ist. Es steckt so viel drin. Und es atmet diese Liebe, es atmet Freiheit und es atmet etwas von diesem Mikroklima, wo man das Gefühl hat, das ist belebend, das ist raumschaffend. Nächstes Zitat. Da spricht Bonhoeffer von der geistlichen Liebe und er sagt, darum wird geistliche Liebe sich darin bewähren, dass sie den anderen in allem, was sie spricht und tut, Christus befiehlt. Sie wird die Grenze des anderen achten, die durch Christus zwischen uns gesetzt ist. Und sie wird die volle Gemeinschaft in ihm finden, in dem Christus, der uns allein verbindet und vereinigt. So wird sie mehr mit Christus von dem Bruder sprechen, als mit dem Bruder von Christus. Sie weiß, dass der nächste Weg zum anderen immer durch das Gebet zu Christus führt und dass die Liebe zum anderen ganz an die Wahrheit in Christus gebunden ist. Sie wird die Grenze achten, die zwischen Jesus und dem anderen ist. Und das führt dazu, dass man manchmal mit Jesus mehr über den anderen spricht, als mit dem anderen über Jesus. Aber der Weg führt über Jesus. Und das ist das, was im Gebet passiert. Im Gebet spreche ich mit Jesus über die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und dann spricht er mit mir. Und dann führt das dazu, dass er mir zeigt, wie er die Menschen sieht, mit denen ich zu tun habe. Und das verändert wiederum meine Kommunikation mit diesen Menschen. Das ist der Weg über Jesus Christus selbst. Und wenn ich einen Schritt zurückgehe und meine Erwartungen loslasse und wirklich Christus bewusst zwischen mich und den anderen stelle, dann wird Gemeinschaft möglich. Und dann gelingt Kommunikation. Aber das ist kein Selbstläufer. Und deshalb betet Jesus für uns beim Vater, dass uns das im Umgang miteinander gelingen möge. Johannes 17, da betet Jesus Folgendes. Ich bitte aber nicht nur für sie, also für die Jünger, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Dieses Gebet hat es wirklich in sich. Und es ist ein Schlüssel dafür, dass Beziehungen untereinander gelingen können. Weil das Geheimnis liegt darin, so eng mit Jesus verbunden zu sein, wie er mit dem Vater. Und dass durch diese innige Gemeinschaft auch Gemeinschaft untereinander möglich ist. Meine Schwester und ich telefonieren öfter miteinander oder wenn wir uns treffen, wir reden viel über unseren Glauben. Und dann sagt sie, ich wünsche mir, dass die Beziehung zwischen Jesus und mir so eng ist, so eng, dass kein Blatt mehr dazwischen passt. Dass es einfach so eng ist. Und ich glaube, das ist so das Beste, was uns passieren kann. Weil das macht auch andere Beziehungen möglich. Jesus heilt uns in unserer Beziehungsfähigkeit. Und wenn Jesus in uns lebt und in uns immer mehr Gestalt gewinnt, dann führt das zu Veränderung. Weil das, was wir jetzt aus eigener Kraft nicht schaffen, weil vielleicht, also jeder bringt so seine eigene Biografie mit. Und manche haben ein ganz schönes Päckchen, was sie mitgebracht haben. Und dann ist das nicht einfach mit den Beziehungen. Und dann ist es nicht einfach mit Gemeinschaft. Aber da ist Jesus. Der kann in uns das bewirken, was wir selber nicht schaffen. Und so wachsen wir als einzelne Bäume zu einer gesunden Gemeinschaft zusammen. Und es entsteht ein gutes Mikroklima im Wald. Und dann sind wir Bäume der Gerechtigkeit und Bäume der Hoffnung, Gärten der Hoffnung. Und daran erkennen Menschen, die von außen reinkommen, dass Jesus mitten unter uns ist. Wir feiern jetzt gemeinsam Abendmahl und im Abendmahl können wir Jesus in uns aufnehmen. Wir können ihn ganz bewusst in das eigene Herz einladen, damit er in und an uns wirken kann. Und wenn du dir das wünschst, kannst du ihm die Erlaubnis im Abendmahl geben, dass er in deinem Herzen ganz neu einzieht und dass er dort regiert als König. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns in diese enge Gemeinschaft mit dir hineinnimmst, die so vertraut ist, wie die Gemeinschaft, die du mit dem Vater hast. Und ich bitte dich, dass du uns dazu befähigst, auf gesunde Weise miteinander in Gemeinschaft zu sein. Dass du uns dort heilst, wo wir Baustellen haben und wo wir im Miteinander anecken. Komm, Heiliger Geist, und begegne uns im Abendmahl und in der Gemeinschaft miteinander. Amen.